Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Diese Folge, das kannst du mir glauben, ist eine ganz besondere Folge. Kann ich als Christ noch zu Israel stehen? Bei all dem, was Israel gerade so macht und wie Israel auch in den Medien vorkommt. Und damit herzlich willkommen zur Folge 65 meines Podcasts Einfach Glauben. Und keine Sorge, das wird kein politischer Podcast, auch wenn wir natürlich manche gesellschaftlichen und politischen Themen und Themenbereiche streifen werden, wird es dennoch ein Podcast sein, der dir in deinem Glauben hilft. Denn ich werde ganz am Ende des Podcasts eine ziemlich provokante Aussage treffen. Also bleib dran. Kann ich als Christ noch zu Israel stehen? Wie gehe ich als Christ verantwortungsbewusst mit all dem um, was gerade in und um Israel geschieht? Bevor wir einsteigen, möchte ich dir einen Hinweis geben zum Sprachgebrauch Israel. Diese, ja, wie soll man sagen, Definition oder Erklärung, die habe ich aus dem Workbook des Bibelkurses Israel entdecken von Christen an der Seite Israels. Ich verlinke dir den in den Shownotes. Diesen Kurs führe ich gerade in meiner Gemeinde durch. Geplant war eine Kleingruppe. Jetzt sind wir über 20 Personen, die das machen. Und es ist mega. 4 Abende haben wir schon. Ein Abend steht noch aus. Und ich verwende Israel, so wie es dort in diesem Kurs auch genannt wird. Und dort heißt es folgendermaßen. Wir verwenden in diesem Kurs den Begriff Israel in einer großen Bedeutungsbreite. Für das Israel der Bibel. Und für das heutige Israel, für das Volk der Juden, das verheißene Land und den jüdischen Staat. Der Grund ist, dass man diese verschiedenen Dimensionen gar nicht trennen kann. Sie gehören sachlich und historisch zusammen. Ich kann mich dieser Beschreibung voll anschließen und so verwende ich Israel, auch den Begriff Israel. Wichtig, ja, man darf Israel kritisieren, man muss Israel kritisieren. Aber das Wort Israel-Kritik zum Beispiel gibt es nur bei Israel. Ich habe noch nie das Wort Schweiz-Kritik, Deutschland-Kritik, Bolivien-Kritik gehört. Merkwürdig, oder? Und gleichzeitig, ganz wichtig, schon in der Bibel wird Israel immer wieder, also nicht nur kritisiert, sondern von Gott gerichtet und verurteilt. Ich denke allein an das Assyrische und Babylonische Reich und den jeweiligen Untergang vom Nordreich und Südreich Israels, was im ersten Teil der Bibel beschrieben wird, also Nordreich 722 vor Christus und die Eroberung Judas und Deportation ins Exil 586 vor Christus im Südreich durchs babylonische Exil. Also schon in der Bibel kommt das Volk Israel wirklich nicht gut weg. Wer also meint, dass Israel heute alles richtig macht, der muss es wirklich plausibel erklären können, weshalb das heutige Israel besser sein soll als das biblische Israel. Also das wird nicht funktionieren. Deswegen ist mir das ganz wichtig zu sagen, weil es gibt ja auch so Israel-Freaks oder Nerds oder wie auch immer man sie benennen will, die sagen, alles, was Israel macht, ist richtig, weil Israel ist Gottes Volk. Naja, als ob Israel in der Bibel alles richtig gemacht hätte. Ja, deswegen gab es ja das Gericht. Also deswegen, das ist mir ganz wichtig zu betonen. Dennoch stehe ich bedingungslos an der Seite Israels. Und mit bedingungslos meine ich nicht kritiklos, sondern ich meine bedingungslos. Warum? Nun, Gott selber hat sein Volk erwählt. Wer bin ich, dass ich nicht an seiner Seite stehe? Und das alles bei den ganzen Vorwürfen. Jetzt schau dir nur mal an, was mit Israel gerade passiert oder was Israel alles tut, was Israel alles vorgeworfen wird, was Israel alles so medial um die Ohren gehauen wird. Die Frage ist ja, kann ich als Christ noch zu Israel stehen bei all dem, was gerade passiert? Also schauen wir uns den Gazastreifen an. Dort wird Israel vorgeworfen, dass es einen Genozid verursacht oder ausübt. Das heißt, einen Völkermord. Das heißt, geplant mit Vorsatz ein Volk vernichten möchte. Nun, sagen wir es mal so. Ich bin kein Experte. Und deswegen verlinke ich dir in den Shownotes ein Video von Tobias Huch zu diesem Thema Völkermord im Gazastreifen. Würde Israel einen Völkermord begehen, wäre Israel schon längst verurteilt worden. Wenn es diese Vorwürfe schon so lange gibt? Ja, Israel hat Hilfslieferungen blockiert und das fand ich falsch. Aber du musst auch wissen, dass es zu diesem Zeitpunkt, als diese Blockade war im Frühjahr, die Menge an Hilfsmitteln gab im Gazastreifen, die bis in den August gereicht hätte. Also Monate im Voraus. Die Hamas blockiert nach wie vor Hilfslieferungen. Die IDF, Israel Defense Forces, also das israelische Heer, Militär sozusagen, warnt die Zivilbevölkerung. Wenn ich ein Volk vernichten will, warne ich dann die Zivilbevölkerung vor Angriffen, vor militärischen Operationen? Schau dir unbedingt dieses Video an von Tobias Huch, was ich dir da verlinke, denn auch dort wirst du, es ist brutal, so in Zahlen zu reden, aber man braucht ja Fakten. Und dann siehst du auch den Quotienten, wie viele Zivilisten sterben bei diesen militärischen Einsätzen. Und dort, jetzt spoilere ich ein bisschen, in diesem Video wird deutlich, dass kein Militär so gezielt militärisch vorgeht, dass die Tötungsrate von Zivilisten, ja, das klingt echt böse, so darüber zu reden, aber wir müssen ja den Fakten ins Auge schauen. Diese Rate ist so klein wie sonst kaum. Wenn ich also einen Völkermord begehen würde, würde ich ganz anders agieren. Erst die Tage habe ich wieder ein Video gesehen, wie die israelische Armee im Gazastreifen die Verteilung von Hilfsgütern kontrolliert und beobachtet und dafür sorgt, dass es in geordneten Bahnen abgeht. In Israel leben viele verschiedene Volksgruppen, viele verschiedene Kulturen und Religionen, die übrigens auch in der IDF, also im Militär, dienen. Israel ist die einzig funktionierende Demokratie im Nahen Osten, auch deswegen, weil seit Monaten zigtausende Israelis gegen die aktuelle Regierung protestieren. Würde in einem Apartheid-Staat, was ja Israel auch vorgeworfen wird, darauf komme ich nachher noch, ein Staat, der einen Völkermord begeht, würden da 10.000 auf die Straße gehen können? Unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und diese Proteste, und da geht es mir jetzt gar nicht darum, ob die zurecht sind oder nicht zurecht sind, aber die sind schon vor dem 7. Oktober 2023, also vor 2 Jahren quasi, aktiv gewesen, die Demonstranten. Es ging da, also vor dem 7. Oktober ging es im Bereich der Gerichtsbarkeit, der Gerichte, der Justiz. Da gab es einige, wie ich auch finde, echt schwierige Geschichten, ohne da jetzt ein Experte zu sein, aber verstehe ich, dass da Leute auf die Straße gehen. Okay, Gazastreifen. Jetzt gucken wir mal Iran. Ne? Vor wenigen Wochen hat ja Israel den Iran bombardiert. So hat man es gehört, aber das ist Bullshit. Israel hat nicht den Iran bombardiert, sondern die Einrichtungen, die dazu dienen, Atomwaffen herzustellen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber der Iran, also das hast du wahrscheinlich gewusst, der Iran will ja Israel vernichten. Israel ist ein Dorn im Auge des Irans und deswegen, man spricht deswegen von den sogenannten Proxies, also deswegen finanziert der Iran zum Beispiel die Hamas im Gazastreifen oder die Hisbollah im Libanon und auch andere oder die Houthis im Jemen und andere islamistische Terrororganisationen, die sozusagen anstelle vom Iran den Krieg gegen Israel führen. Und Iran und Israel, und das ist das, wo ich nicht weiß, ob du das wusstest, weil es vielen gar nicht bekannt ist, Iran und Israel verbindet eigentlich eine Freundschaft, ehe sich der Iran vor knapp 50 Jahren unter ein islamistisches Regime begeben hat. Israel hat Atomanlagen im Iran angegriffen, bombardiert, sehr gezielt. Iran wiederum hat zum Beispiel in Tel Aviv Zivilisten bombardiert. Und jetzt, seit wenigen Tagen, auch noch Syrien. Wieso bombardiert Israel Syrien? Auch das ist eigentlich eine falsche Darstellung, denn Israel bombardiert nicht Syrien, sondern Israel hat gezielt in Damaskus das Verteidigungsministerium angegriffen. Was ist da los in Israel? In Syrien? Dort gibt es ein Massaker an den Drusen in Sweida. Das ist eine Stadt im Süden von Syrien. Die Drusen, da kannst du auch googeln und schauen, da gibt es Experten und gute Videos. Die Drusen sind eine Minderheit in Syrien. Wie soll man das sagen? Sie sind sehr gläubig und ihr Glaube, ihre Religion ist sehr eigen. Also es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, will ich damit sagen. Und diese Drusen werden von wem? Von Milizen massakriert. Und ich sag dir, wenn ich massakriert sage, dann meine ich das auch so. Ich habe ein Video gesehen, das hat unter anderem Ahmad Mansur geteilt. Ahmad Mansur ist Autor, Soziologe, Islamkritiker, aber auch Islamkenner. Er ist in vielen Talkshows im Fernsehen unterwegs. Und ich meine die großen Polit-Talkshows. Also er hat wirklich einen Ruf zu verlieren. Und du siehst in diesem Video, das er geteilt hat, und ich habe es jetzt auch in anderen Quellen gefunden, du siehst, wie Terrormilizen in ein Haus gehen und Drusen, also ich weiß nicht mehr genau, 3, 4, 5 Männer, glaube ich, waren es vor allem, auf den Balkon, das war der fünfte Stock des Hauses, auf den Balkon drängen und sie zwingen, runterzuspringen. Erst wollen die das natürlich nicht und haben furchtbar Angst, das sieht man, und dann geben sie Warnschüsse ab, schießen sogar, glaube ich, einen an, da bin ich mir aber nicht sicher, das sieht man nicht so genau, und dann siehst du, wie die 3, 4 Männer aus Panik über den Balkon springen. Du siehst zum Glück nicht mehr, du kannst dir erahnen, was passiert, fünfter Stock, und dann hörst du Allahu Akbar Rufe. Ich finde es furchtbar, wenn man das so sieht. Drusen und Israelis oder Drusen und Juden haben eine enge Verbundenheit. Und weißt du, der Westen schaut zu. Der Westen schaut zu und verurteilt Israel noch. Ne? Dann liest man das ja so, Israel bombardiert Syrien. Und wenn man dann auf Instagram zum Beispiel unterwegs ist und verschiedene Sachen liest, dann heißt so, hey, jetzt ballern sie da auch noch rum, was soll das denn? Der Westen sollte Israel dankbar sein. Ich höre von keinem westlichen Staat irgendeine, soll man das sagen, Verlautbarung, Erklärung, Statement gegen die Regierung in Syrien, die ja wiederum aus ehemaligen HTS- oder ISIS-Anhängern oder Fanatikern besteht. Auch hier verlinke ich in den Shownotes einen großartigen Podcast, und zwar von Tom David Frey. Er hat einen dreiteiligen Podcast gemacht über Syrien, und zwar jetzt nicht nicht jetzt zu diesen furchtbaren Attentaten auf die Drusen, sondern als der Umsturz in Syrien war vor einigen Monaten. Da hat er eine dreiteilige Reihe gemacht über Syrien, und die kann ich dir nun wärmstens empfehlen, wirklich von Herzen empfehlen. Denn, also mir hat sie einige Augen geöffnet. So, die Frage ist ja, kann ich als Christ noch zu Israel stehen? Und die Vorwürfe, Gazastreifen, Iran, Syrien, das ist ja massiv. Kann ich als Christ noch zu Israel stehen bei all dem, was sie da machen? Ich hoffe, dass ich dir, also zumindest ne, mit meinem beschränkten Wissen, dir schon mal ein paar Gedanken mitgegeben du weißt, was ich meine. Die zeigen, naja, so easy ist es nicht, Israel einfach nur böse hinzustellen. Und deswegen möchte ich mit dir eine 3D-Regel anschauen. Es gibt nämlich eine sogenannte 3D-Regel, die anschaut, ob Äußerungen, und das spielt jetzt keine Rolle, ob das im persönlichen Gespräch ist, ob das eine Rede ist, ob das bei einer Demonstration ist, ob das ein Zeitungsartikel ist oder ob das ein Podcast ist, spielt alles keine Rolle, sondern diese 3D-Regel soll zum Ausdruck bringen, ob eine geäußerte Meinung, wie gesagt, egal wie sie geäußert wurde, ob sie antisemitisch ist oder nicht. Das heißt, ob sie sich gegen das jüdische Volk richtet oder und gegen Israel. Deswegen spricht man auch vom israelbezogenen Antisemitismus. Aber selbst wenn man den israelbezogenen Antisemitismus nicht meint, sondern einfach in Anführungszeichen nur Antisemitismus, ist ja damit gemeint, dass man eine Aussage trifft gegen Juden. Und Juden leben ja nicht nur in Israel, sondern Juden ist eine religiöse Gruppe. Ich sage, es ist Gottes auserwähltes Volk bis heute, bis in alle Ewigkeit, weil Gottes Treue und seine Berufung ihn nicht gereuen, wie es in der Bibel auch heißt. Und deswegen ist Antisemitismus etwas, das sich gegen Juden richtet. Und wenn es sich zusätzlich noch gegen Israel richtet oder gegen in Israel lebende Juden, nennt man es auch israelbezogenen Antisemitismus. Und jetzt gibt es die sogenannte 3D-Regel. Und die gebe ich dir einfach mal mit. Und anhand dieser Regel kann man relativ leicht feststellen, ob eine Äußerung, ich sage jetzt mal, antisemitisch ist oder sich auf dem Weg dorthin befindet. Diese 3D-Regel heißt deswegen 3D-Regel, weil es um 3Ds geht. Erstes D, doppelte Standards. Zweites D, Dämonisierung. Drittes D, Delegitimierung. Nochmal, doppelte Standards, Dämonisierung, Delegitimierung. Was ist damit gemeint? Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Doppelte Standards heißt, lege ich an Israel den gleichen Standard an, wie an jedes andere Land auch, oder einen höheren, einen weitaus schwieriger zu erfüllenden Standard, einen doppelten Standard. Oder benenne ich Unrecht, das Israel getan wurde, gar nicht mehr, sondern nur noch das, was Israel tut. Also zum Beispiel wird in der gegenwärtigen Diskussion oft in Anführungszeichen vergessen, ich will ja niemandem was unterstellen, dass es da den 7. Oktober 2023 gab, wo es furchtbares Massaker an Juden und an der israelischen Bevölkerung gab. Wird kaum mehr erwähnt in den ganzen Meldungen und Diskussionen. Oder Israel begeht einen Genozid. Ich habe es hier oben oder zu Beginn so ein bisschen versucht zu erklären. Wie gesagt, schau dir das Video von Tobias Huch an. Dann wirst du sehen, warum das nicht stimmt. Auch wenn man Dinge tausendmal wiederholt, wären sie deswegen nicht richtig. Also doppelte Standards, dann Dämonisierung. Ich habe die Tage auf Facebook den Post eines christlichen Autors gelesen, der eine relativ große Reichweite hat. Und er schrieb in diesem Post sinngemäß, Israel hat mal eben 1000 Menschen in Syrien getötet. Dämonisierung, weil es einfach nicht stimmt. Dämonisierung bedeutet, man sagt etwas über Israel, was nicht stimmt. Aber was Israel dämonisiert, also zum Bösen stilisiert. Das Schöne ist, er schrieb mir, aber ich habe dann auf seinem Facebook-Post auch kommentiert und habe gesagt, das ist Falschmeldung und warum er das macht und so weiter. Und er schrieb mir dann, dass er schlecht informiert war und es ihm leid tut und hat den Post gelöscht. Fand ich cool, fand ich richtig gute Reaktion, aber ich nenne dir das Beispiel trotzdem, weil Dämonisierung findet dort statt, wo Israel zum Bösen stilisiert wird. Und manchmal eben auch ohne verlässliche Quelle. Und das Letzte ist die Delegitimierung. Das ist noch einfacher erklärt, dass das, wenn das Existenzrecht Israels in Frage oder nicht nur in Frage gestellt wird, sondern abgelehnt wird. Diese Parole from the river to the sea, inzwischen kennt man sie ja leider, also vom Fluss bis zum Meer, vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer, Palestine will be free, soll Palästina frei sein, bedeutet, Israel soll es nicht geben, dort ist ein anderer Staat, aber nicht Israel. Und diese drei Ds, wenn alle drei Ds erfüllt sind, also doppelte Standards, Dämonisierung, Delegitimierung, dann würde ich aber mal ganz genau hinschauen, ob diese Aussage nicht antisemitisch ist. Wir machen an der Stelle einen kurzen Break, um so mal kurz innezuhalten. Was haben wir gemacht? Ich habe dir eingangs die Frage gestellt, kann ich als Christ noch zu Israel stehen? Ich erlebe immer mehr Christen, sei es persönlich oder durch Aussagen im Netz oder, keine Ahnung, Instagram, Podcast oder egal wo, die sich immer schwerer damit tun, an der Seite Israels zu stehen. Immer mehr ihre Fragen, Zweifel äußern, ob das, was Israel tut, gut ist, ob das richtig ist. Und das kann man ja auch, ist überhaupt nicht die Frage. Was dadurch entsteht, ist so ein Bild, das irgendwann noch mehr kippen wird, wenn es so weitergeht, dass es dann heißt, du bist doch Christ, wie kannst du da an der Seite Israels stehen? Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass dieser Kipppunkt nicht bald erreicht wird. Denn ich weiß, dass es manchen auch aus einer ehrlichen Betroffenheit so geht, dass sie sich fragen, hey, kann ich als Christ überhaupt noch zu Israel stehen? So, und Fragen über Fragen über Fragen haben. Und vielleicht haben dir jetzt schon ein paar Gedanken geholfen, Dinge zu entlarven. Sei es all die Dinge, die kursieren rund um den Gazastreifen, den Iran und Syrien, oder auch, dass du Kommunikation oder Meldungen, Statements, Posts, Podcasts oder was auch immer, Blogartikel, auch Zeitungsartikel, dass du sie mit dieser 3D-Regel anschaust. Denn dann wird dir sehr schnell, davon bin ich überzeugt, wenn du mit einem wachen Geist unterwegs bist, wird dir sehr schnell deutlich, wie, also wirklich, wie tendenziös Berichterstattung in Deutschland ist, und zwar anti-Israel. Und ich möchte jetzt noch einen Punkt streifen, ehe ich dann dir sozusagen ein paar Gedanken mitgebe, 5 Gedanken, und noch eine Vorbemerkung, was hat es nun mit uns Christen zu tun, was ist die biblische, die geistliche Grundlage? Ich habe noch eine Frage für dich. Warum schweigen so viele Kirchen? Warum schweigen so viele oder manche Kirchen? Denn das ist das, was ich wahrnehme. Weißt du, in Deutschland, auf deutschen Straßen gibt es immer mehr antisemitische Demonstrationen. Die heißen natürlich immer erstmal Pro-Palästina-Demonstrationen und das an sich wäre ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, wenn du für etwas bist, für ein Staat ist es ja nicht, aber für eine Volksgruppe oder so, alles gut, kannst du machen, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber oft eskalieren diese Demos und werden zu Israel-hassenden antisemitischen Demonstrationen. Und die Kirchen schweigen. Viele Kirchen schweigen. Nicht alle, aber ich würde sagen die Mehrheit. Warum ist das so? Ich will dir ein paar Gedanken mitgeben und dich damit natürlich auch dafür sensibilisieren, wie sehr die Kirche an der Seite Israels steht, wie sehr die Kirche nie wieder ist jetzt wirklich ernst nimmt. Schau, also wenn ich von Kirche rede, rede ich von der evangelischen Kirche in Deutschland. Sorry, Frosch im Hals. Das ist so mein Playfield, ne? Ich bin ja Pfarrer der evangelischen Kirche. Und wenn ich Kirchen im Plural meine, dann meine ich im Prinzip die Landeskirchen. Also ich kann jetzt nicht über viele andere Kirchen reden, einfach weil ich nicht von innen involviert bin, aber bei der Landeskirche kann ich das. Nun, warum ist es so? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist die Landeskirche, die evangelische Kirche, im Prinzip eine recht pazifistisch friedensbewegte Kirche. Wenn du Verlautbarungen, Aktionen, Veranstaltungen dir anschaust, dann ist es oft sehr friedensbewegt. Und das ist auch in Ordnung und das ist gut so und das kommt auch aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, wo es ja wirklich großartige, auch kirchliche, friedliche Demonstrationen gab, die wirklich friedensbewegt waren und sind. Und Pazifismus war natürlich in der ganzen atomaren Frage ein Riesenthema in der Kirche. So, das Problem ist nur, wenn Kirche dann aber die Augen vor der Realität verschließt. Und sehr einseitig wird. Einerseits wird Frieden gefordert, aber andererseits die Hamas nicht verurteilt. Oder die sogenannte BDS-Bewegung hat sich auch in der Kirche breit gemacht. Da könnte ich dir Veranstaltungen zeigen, die es auch in meiner Landeskirche gab. BDS bedeutet Boykott, Desinvestition und Sanktion. Dafür stehen die drei Buchstaben BDS, B für Boykott, D für Desinvestition und S für Sanktion. Das ist eine politische, wie soll man sagen, Strömung, Kampagne, Initiative, der sich immer wieder mehr, also immer wieder Menschen anschließen, Unternehmen anschließen und die im Prinzip nichts anderes wollen, als Israel zu boykottieren, weil Israel eine Besatzungsmacht sei. Und es ist ein, wie ich finde, antisemitisches Mindset. Auch unser Bundestag hat die BDS-Bewegung als antisemitisch, wie sagt man, gelabelt. Aber es geht darum, dass Israel eben als der Unterdrückerstaat und Besatzerstaat dargestellt wird, was natürlich nicht stimmt, wie dir hoffentlich schon die Beispiele, die ich ja vorhin genannt habe, zeigt. Aber das Problem ist eben, dass es auch in der Kirche Menschen gibt, die sich dieser BDS-Bewegung nahe sehen und ihr nahe stehen, weil sie damit die israelische Regierung kritisieren wollen, aber das Kind mit dem Bad ausschütten. Nochmal, die israelische Regierung muss man kritisieren, wie jede andere Regierung auch. Wenn du allerdings dadurch das Kind mit dem Bad ausschüttest, dann hast du ein Problem. Und das geschieht in meinen Augen durch die BDS-Bewegung und auch dort, wo sie in der Kirche Fuß gefasst hat. Und dann muss man natürlich auch unsere Zeit im Moment anschauen und so ein linkes Mindset ist auch das Mindset, das in der Kirche immer mehr Einzug hält. Also denk nur an verschiedene gesellschaftspolitische, sexualethische oder auch genuin kirchliche Themen wie die Frage nach der Schriftauslegung oder die Person Jesus Christus. Da gibt's vieles, da findest du vieles, aber vor allem sehr viel linkes Mindset. Das herrscht in unserer Gesellschaft vor, in der Kultur und in den Medien. Aber vorherrschen im Sinne von, es ist laut, aber nicht unbedingt die Mehrheit. In der Kirche wiederum ist es oftmals so, dass es nur Kontra gibt, wenn es sich also sozusagen gar nicht mehr vermeiden lässt, ja, und man ansonsten sein Gesicht verliert. Ansonsten, so ist es meine Wahrnehmung und ist meine Wahrnehmung, ich sage ja nicht, dass es so ist, aber so nehme ich es wahr, ist Kirche bei solchen Themen oftmals nur so eine Echokammer einer linkswoken Meinungsschiene. Wie gesagt, die ist sowieso nicht die Mehrheit der Gesellschaft, aber sie ist laut und Kirche reagiert dort und viele Vertreter der Kirche sind, oder einige Vertreter der Kirche sind selbst Teil dieser linken, woken Bewegung. Und das ist ja erstmal vollkommen in Ordnung. Also es kann ja jeder seine Weltsicht haben, seine Weltanschauung, seine Erklärung der Dinge. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das Problem ist nur, dass in diesen Kreisen Antisemitismus sehr, sehr weit verbreitet ist. Und deswegen glaube ich, dass Kirche an der Stelle also fast schon systemimmanent die Hände gebunden sind, weil man will es sich nicht mit denen verscherzen, mit denen man es sich auf keinen Fall verscherzen will. Weil man will es sich ja nicht mit sich selbst verscherzen. Also weil einfach so manches Gedankengut in unserer Kirche ist, fällt es manchen schwer, sich noch deutlicher von Antisemitismus, vor allem aus dem linken Milieu, abzugrenzen. Jüngstes Beispiel ist die Erklärung des Weltkirchenrates vom Juni, irgendwann 22. Juni oder irgendwie sowas, hat der Weltkirchenrat getagt in Südafrika und der Zentralausschuss hat eine Erklärung abgegeben und in dieser Erklärung hat er Israel Apartheid vorgeworfen. Ausgerechnet in Südafrika wird Israel Apartheid vorgeworfen. Und diese Erklärung hat zu einem Riesen-Eklat geführt. Viele haben sich öffentlich geäußert. Ich habe auf meinem Blog einen Artikel geschrieben, den verlinke ich dir in den Shownotes. Und was ich total cool finde, Christen an der Seite Israels, CSI abgekürzt, haben wiederum selber eine Erklärung abgegeben, die man unterzeichnen konnte, was ich natürlich getan habe. Und in der haben sich ganz viele Pfarrer und Pastoren geäußert. Also all das, was ich dir gerade gesagt habe, so von wegen, wie Kirche unterwegs ist in diesem ganzen Mindset, hat sie im Prinzip durch den Weltkirchenrat selber bestätigt. Vorsitzender dieses Ausschusses ist der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom, der sich dann danach natürlich versucht hat zu erklären, als diese Erklärung rausgekommen ist, was in meinen Augen aber, er ist der Vorsitzende, da beißt die Maus keinen Faden ab, also unter seinem Vorsitz hat der Weltkirchenrat, der ja immerhin einige hundert Millionen Christen weltweit vertritt aus, ich glaube, 120 Ländern oder so, mehrere hundert Gliedkirchen. Also er hat den Vorsitz, kann er machen, was er will. So viel zur Kirche. Jetzt will ich mit dir in dem letzten Durchgang sozusagen anschauen, was ist unsere Aufgabe als Christen? Unsere Aufgabe als Christen und was können wir tun? Unsere Aufgabe ist es, dass wir Israel in unseren Glauben integrieren, dass wir anerkennen, dass Israel unser großer Bruder ist. Das heißt, dass wir nicht blind die Augen verschließen, aber andersrum gesagt, ein Christ, der nicht an der Seite Israels steht, der hat irgendwas nicht verstanden. Es geht nicht um Sympathie oder Freundschaft, sondern es geht um eine geistliche Verbindung, die wir gar nicht kappen können. Nochmal, es geht nicht um eine Sympathie oder um Freundschaft, sondern um eine geistliche Identität. In Römer 11 wird Israel oder das Judentum, Christentum, um es vereinfacht zu sagen, und ihr Verhältnis verglichen mit einem Ölbaum und Zweigen. Römer 11 ab Vers 17 lautet so: Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Also es gab einen Ölbaum, also ich mache das jetzt mal ganz, ganz schnell, ganz einfach, schematisch. Es gibt Gott, der hat ein auserwähltes Volk, das sind die Juden. Es gibt deswegen den Ölbaum und der hat Zweige. Und einige von diesen Zweigen sind verstockt und haben keine Lust auf Gott zu hören und sind deswegen herausgebrochen. Und es kommt ein anderer Zweig hinzu, das sind nämlich die sogenannten Heidenchristen, also nicht die Juden, die den Messias Jesus erkannt haben, sondern Heiden. Und diese werden nun eingepfropft, also auf, wie nennt man das, gärtnerisch vollwertige Weise an diesen Ölbaum, nicht angebunden, sondern verbunden, damit dieser Zweig nun auch die Kraft aus der Wurzel des Ölbaums, aus Gott selbst bekommt. Aber das heißt, Christen sind in diesen Ölbaum eingepfropft und ursprünglich sind dort Juden. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht wendet ihr jetzt ein, diese Zweige wurden doch herausgebrochen, um Platz für mich zu schaffen. Richtig. Aber denkt daran, dass diese Zweige, die Juden, herausgebrochen wurden, weil sie Gott nicht glaubten und du an ihrer Stelle eingepfropft bist, weil du glaubst. Sei also nicht stolz, sondern fürchte dich davor, dass es dir ebenso ergehen könnte. Und dann führt es Paulus noch ein bisschen weiter aus und führt, also ich lese es jetzt nicht weiter, lies mir das ganze Kapitel 11 fertig, und er sagt damit, Juden und Christen sind untrennbar miteinander verbunden. Wir können uns also nicht aussuchen, ob wir für das jüdische Volk sein wollen oder nicht. Es ist uns gesetzt, weil Israel der große Bruder ist, eben wie Familie. Selbst wenn einer aus seiner Familie so richtig Scheiße baut, stehe ich doch noch immer an seiner Seite, weil er aus meiner Familie ist. Finde ich deswegen alles gut? Nein. Sage ich, er macht alles richtig? Nein. Ist er immer ein gutes Vorbild? Nein. Stehe ich ihm zur Seite? Ja. Deswegen, 5 kurze Gedanken zum Schluss. Erstens, was kann ich als Christ tun? Die Antwort auf die Frage des Podcasts, kann ich als Christ noch zu Israel stehen? Erstens, ja. An der Seite Israels stehen, als innere Haltung, als Mindset, keine Distanz aufbauen, sondern sagen, ich stehe an der Seite Israels, auch wenn ich nicht alles gut finde. Einfach als Grundstatement. Und das ist so wichtig, deswegen ist es die Nummer 1. Zweitens, mach den Mund auf. Vor ein paar Tagen war von Christen an der Seite Israels ein Zoom-Webinar, an dem ich mit meiner Frau teilgenommen habe, und dort kamen Juden zu Wort und die Frage war, wie geht es Juden in Deutschland 80 Jahre nach dem Holocaust? Und es war erschreckend. Einer der Gäste, also jüdische Gäste, einer der Gäste sagte, wir schaffen es nicht alleine. Wir sind 0,2% der Bevölkerung. Wir benötigen Partner. Deswegen mach den Mund auf. Lass es nicht nur eine innere Haltung und ein inneres Mindset sein, dass du an der Seite Israels stehst, sondern mach den Mund auf. In Gesprächen, auf deinen Social-Media-Kanälen, nie verurteilt, nicht verletzend, aber schweige nicht. Das haben die Gäste auch immer wieder an diesem Abend bei dem Webinar gesagt, nicht schweigen. Also erstens, an der Seite Israels stehen, zweitens, mach den Mund auf, drittens, bete für Israel. Bete für Israel. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Das Gebet ist die größte Kraft, die wir besitzen. Also bete für Israel. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, es gibt auf der Homepage von Christen an der Seite Israels einen Gebetskalender, wo du für jeden Tag des Monats, es wird immer aktualisiert, monatsweise, und für jeden Tag bekommst du ein Gebetsanliegen. Viertens, integriere Israel in deinen Glauben. Mach dich schlau, lies entsprechende Bibelstellen, hör dir Podcasts an. Derek Prince, der große Bibellehrer, hat mal gesagt, Gott verfolgt in der Endzeit 3 große Projekte. Erstens die Wiederherstellung der Gemeinde, zweitens die Weltmission und drittens die Wiederherstellung Israels. Und wenn alle diese 3 Projekte Gottes Projekte sind, dann sollten es auch unsere Projekte sein. Und bei 1 und 2 haben wir nicht so die Probleme, also bei der Wiederherstellung der Gemeinde und bei der Weltmission. Aber was ist mit der Wiederherstellung Israels? Deswegen informier dich und bete, nicht nur für Israel, sondern auch dafür, dass das eine relevante Größe in deinem Glaubensleben ist. Das bedeutet auch, dass du eine Theologie entwickelst, in der Israel wichtig ist, weil es Gott wichtig ist. Nicht, weil wir Nerds werden wollen, Israel-Freaks oder so. Ein Thema jetzt halt ganz wichtig ist. Nein, weil es Gott wichtig ist und weil es Gottes auserwähltes Volk ist. Also, erstens, stehe an der Seite Israels als innere Haltung und Mindset. Zweitens, mach den Mund auf, schweige nicht. Drittens, bete für Israel. Viertens, integriere Israel in deinen Glauben, indem du eben alle möglichen Bibelstellen liest, Podcasts liest, Bücher liest. Und fünftens, reise nach Israel. Mega, oder? Okay, das ist halb ernst, weil es ja auch nicht ganz so easy ist, aber weißt du was, ich habe vor, nächstes Jahr eine Israel-Reise anzubieten, als Gemeindereise meiner Gemeinde, aber auch andere Personen dürfen mit. Also falls du Lust hast, wenn es klappt. Aber ich meine es wirklich ganz ernst, denn ich war selber im April ja das erste Mal in Israel und das verändert dich. Es verändert dich, wenn du vor Ort bist, wenn du die Menschen siehst, wenn du auch den Schmerz siehst, der momentan im Land ist. Also deswegen wirklich ernst gemeint, Reise nach Israel. Und wie gesagt, ich habe vor, das nächstes Jahr zu tun. Und vielleicht hast du ja Zeit, Lust und die Finanzen. Das ist leider das Problem, das ist nicht ganz günstig durch die Flüge auch. Aber es wäre mega, wenn das klappt. Also fünf Gedanken. Erstens an der Seite Israels stehen als innere Haltung, als Überzeugung, eben weil wir der kleine Bruder sozusagen sind, als Christen, der Juden, und wir uns das gar nicht aussuchen können. Zweitens, schweige nicht, sondern mach den Mund auf. Drittens, bete für Israel. Viertens, integriere Israel in deinen Glauben, nicht weil es ein cooles Thema ist, sondern weil es Gott wichtig ist. Und fünftens, reise nach Israel. Zum Schluss nochmal die Frage, kann ich als Christ noch zu Israel stehen? Ich sage es mal so provokant, wie ich es am Anfang angekündigt habe, ich kann gar nicht anders als zu Israel stehen, weil es Gott wichtig ist, sollte es auch mir wichtig sein. Ansonsten müsste ich mal meinen Glauben überprüfen. Ich weiß, es ist eine Challenge, es ist herausfordernd, aber es lohnt sich geistlich. Es lohnt sich, weil wir Gottes Sache zu unserer Sache machen. Was Gott wichtig ist, machen wir auch oder ist für uns auch wichtig. Und darauf liegt Segen. Du findest in den Shownotes einige Links. Ich habe es ja gesagt, jedes Mal auf meinem Blog oder auch auf andere YouTube-Videos hauptsächlich. Schreib mir gerne. Manchmal fände ich einen Austausch mit euch auch total cool, weil ich bekomme immer wieder Feedback. Das freut mich mega. Das ist richtig ermutigend und motivierend. Aber manchmal fände ich es auch cool, man könnte so auf so einen Podcast irgendwie so, ey, wie früher, vielleicht kennst du das noch, Predigten in der Kirche und dann gab es ein Predigt-Nachgespräch nach dem Gottesdienst. Ich habe das auch nicht mehr erlebt, es war sogar vor meiner Zeit, aber dann hört man was und denkt, boah, ich würde mich gerne austauschen. Leider ein bisschen schwierig, aber vielleicht klappt das ja mal irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Und ich weiß, es ist ein heißes Thema, gerade jetzt in diesen Zeiten. Und deswegen sage ich dir danke, nicht nur, dass du den Podcast, die Folge angehört hast, sondern wenn du den Podcast, wenn du die Folge auch weiterleitest. Mir ist das Thema ein Herzensanliegen, das weißt du, das hast du gemerkt. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, von dem du sagst, oh wow, das wäre für den wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich, wenn er das mal anhört, dann leite diese Folge wirklich von Herzen gerne weiter. Verlinke sie in deinem WhatsApp-Status, Insta oder wo auch immer. Das wäre wirklich richtig, richtig schön und würde mich freuen. Genauso, wenn sie dich inspiriert und dir zum Segen wird. Und den wünsche ich dir, nämlich Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal, dann zur letzten Folge vor der Sommerpause. Ich freue mich, wenn du dann auch mit dabei bist. Bis dahin, ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.